Beim Kultusministerium harren verschiedene Eingaben von Damen um Zulassung zum Studium an Gymnasium und Universitäten. Hoffentlich wird der Minister die Gesuche ablehnend bescheiden. Je mehr Frauenzimmer höhere Schulen besuchen, umso mehr steht die Männlichkeit der Studenten in Gefahr. Insofern, als sie vor lauter Rücksichten gegen das weibliche Geschlecht zu duldenden Eunuchen werden. Derjenige Staat, in dem die Weiber professions- oder sportmäßig in die politischen und wissenschaftlichen Berufe hineinpfuschen, ist dem Untergange geweiht. Dafür liefert die Geschichte Beispiele. Die Männer haben ohnehin unter sich genug oder schon zu viel Konkurrenz. Also können sie die weibliche Konkurrenz nicht mehr brauchen. Die Ausbreitung des Frauenstudiums ist ein gemeingefährlicher Unfug. Die Frau hat vermöge ihrer natürlichen Veranlagung und Bestimmung nicht den Beruf des Mannes. Die Frauen gehören nicht in die Hörsäle und ins Gymnasium.
Gemeingefährlicher Unfug? Wessen fortschrittliche Ansichten waren das denn?
Das stand so in der Bayerischen Landeszeitung vom 18. Januar 1900.
Unglaublich.
Der Zugang zum Abitur und Studium ist eine der zentralen Forderungen der ersten Welle der Frauenbewegung. Die Mehrheit der akademisch gebildeten Männer steht diesen Forderungen aber ablehnend gegenüber. 1872 zum Beispiel schreibt der angesehene Münchner Professor Theodor von Bischoff in seinem Buch »Das Studium und die Ausübung der Medizin durch Frauen«:
»Der Mann ist mutig, kühn, heftig, trotzig, rau, verschlossen. Das Weib furchtsam, nachgiebig, sanft, zärtlich, gutmütig, geschwätzig, verschmitzt. Der männliche Geist zieht tiefer, weiter, schärfer, erforscht gründlicher und genauer, prüft ruhiger und urteilt unbefangener. Der weibliche Geist berücksichtigt mehr das Äußere, den Schein, als das innere Wesen. Sein Urteil ist befangen, oberflächlich. Aus dieser Verschiedenheit der Geschlechter geht unwiderleglich hervor, dass das weibliche Geschlecht für das Studium und die Pflege der Wissenschaften und insbesondere der Medizin nicht geeignet ist.«
Er argumentiert unter anderem, das weibliche Gehirn sei kleiner und damit weniger leistungsfähig als das männliche. Sein wissenschaftlich fundiertes Urteil lautet:
»Die Bildung weiblicher Ärzte lässt sich mit unseren staatlichen Einrichtungen auf Schulen und Universitäten nicht vereinigen. Ihre Teilnahme an dem an denselben erteilten Unterricht stört und hindert denselben in unerträglicher Weise und gefährdet das sittliche Wohl der männlichen Teilnehmer auf das Allerschlimmste. Die Überladung des ärztlichen Standes mit unbefähigten, halbgebildeten weiblichen Handwerkern, wie sie allein von dem weiblichen Geschlechte zu erziehen sind, hemmt und stört die Fortbildung der ärztlichen Wissenschaft und Kunst auf das Schädlichste.«
Sind die Männer wirklich das höhere Geschlecht? Das heißt, mit höheren Kräften für alle die Fächer begabt, von denen sie die Frauen ausschließen, so brauchen sie doch die Konkurrenz nicht zu fürchten. Im Gegenteil. Die Frauen werden ihnen zur Folie dienen. Sind ihre Kräfte aber nicht höher, so setzen sie sich dem Verdacht aus, dass sie die Frauen einsperren, damit dieselben ihnen die Preise nicht verderben. Und ihr Verhalten wird zur Gewalttat, zur widerrechtlichen Aneignung eines Monopols.
Das ist die Berliner Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm. Übrigens die Großmutter von Katja Mann. 1874 veröffentlicht sie einen Text über die wissenschaftliche Emanzipation der Frau und zerpflückt Professor Bischoff und seine Argumentation.
Die physiologische Bedeutung der abweichenden Form männlicher und weiblicher Schädel festzustellen, ist bis jetzt der Wissenschaft nicht gelungen. Und nur einem Scharlatan, einem Phantasten oder einem fanatischen Prinzipienreiter kann es einfallen, aus einer verschiedenartigen Schädelbildung der Geschlechter die Basis zu einer ernsten Argumentation gegen die geistige Befähigung der Frau machen zu wollen.
Ab wann waren Frauen denn dann zum Studium zugelassen?
Hier an der Ludwig-Maximilians-Universität können sich Frauen ab dem Jahr 1903 voll als Studentinnen immatrikulieren. Zuvor war es Frauen nur in Ausnahmefällen möglich, hier zu studieren.
Komm, wir gehen rein und schauen uns ein bisschen um.
Nach der Treppe kommt gleich der Lichthof im Erdgeschoss und dahinter ist das Audimax.
Das Auditorium Maximum, der größte Hörsaal.
Und da können wir einfach reinschauen?
Ja, sicher doch. Nur leise, falls gerade eine Vorlesung ist.
Hoch zu verehrender Herr Dekan. Seit einiger Zeit schleicht sich in mehreren Vorlesungen die Unsitte ein, dass die zuhörenden Damen ihre Hüte zum Teil nicht ablegen. Es entsteht dadurch wirklich manche Unzuträglichkeit. Ganz abgesehen davon, dass durch solchen Mangel an Rücksicht und an Sachlichkeit die Würde des Auditoriums verletzt wird, werden auch die Kommilitonen gestört und jedem, der seinen Platz hinter einer solchen Dame hat, der Ausblick auf den Dozenten genommen. Der gehorsamst Unterfertigte bittet euer Hochwohlgeboren, durch einen Erlass dem entstehenden Übelstande vorbeugen zu wollen und äußert hiermit zugleich den Wunsch zahlreicher Kommilitonen. Die Kopfbedeckungen der Nonnen, die, da sie schlicht und niedrig gehalten sind, nirgends stören, sind natürlich hierbei nicht mit inbegriffen. Gehorsamst, Georg Plotke.
Am 4. Dezember 1911 lässt das Rektorat der Universität verlauten:
Die Damen werden ersucht, im Kolleg mit Rücksicht auf die übrigen Besucher die Hüte abzunehmen.
Die ersten Studentinnen kamen vor allem aus einem mittleren oder gehobenen Bürgertum. Ihre Väter waren Ärzte, Juristen, Professoren, höhere Beamte, Kaufleute oder Unternehmer.
Im Wintersemester 1905/6 sind 53 Studentinnen an der LMU eingeschrieben, rund 1% der Studierenden. Heute liegt der Frauenanteil bei über 50%, wobei dieser je nach Studienrichtung stark schwankt.
Aber vorne am Pult stehen auch heute noch wesentlich weniger Frauen als Männer. 2010 zum Beispiel sind an der LMU gerade mal 14% der Professorenstellen von Frauen besetzt.
Es sind eben längst noch nicht alle Kämpfe um Gleichberechtigung gewonnen. Die nächste Station ist die Akademie der Bildenden Künste. Dort sieht es in der Verteilung der Professorenstellen ja genauso düster aus.
Geht einfach weiter durch das Gebäude hindurch und verlasst es durch das große Portal auf der anderen Seite. Das Hauptgebäude der LMU im Rücken wendet ihr euch dann nach rechts und geht die Amalienstraße hinunter, geradewegs auf die Akademie der Bildenden Künste zu.